Also, der Tati hat gesagt, oder der Philipp-Onkel hat gesagt, so haben wir gesagt, oder unser Ältester, der Gründervater mit unserer Gemeinde, hat gesagt. Die Galater waren die schlimmste Gemeinde, hat er gesagt. Das war die schlimmste Gemeinde. Aber er glaubt, der Paulus hat sie am liebsten gehabt. So ähnlich, ich weiß nicht, das mit dem er glaubt, er sagt, sie waren die schlimmste Gemeinde, aber der Paulus hat sie am liebsten gehabt. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das müsst ihr selber rausfinden. Aber es geht halt um die Galater. Jedes Mal, wenn ich an die Galater denke, dann fällt mir das ein, weil sie waren wirklich schlimm. Die waren wirklich, die haben echte Probleme verursacht. Alle, die haben Probleme verursacht. Aber die irgendwie, man fühlt so richtig raus, es hat ihm so richtig wehgetan. Denn Paulus hat so richtig, richtig, richtig wehgetan. Und ich möchte mit euch heute aus dem letzten Kapitel in dem Galaterbrief lesen. Ich sage dann immer Folie, bitte, machen wir mal gleich. Ich möchte mit euch aus dem letzten Kapitel in dem Galaterbrief lesen, wo der Paulus schreibt, da kommt wenig noch raus von dem, ein bisschen so zwischen die Zeilen, aber lesen wir es einmal durch. Ich habe das mitgebracht, werde noch einiges aus dem Brief erzählen und wir sehen es dann später. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht. Mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht würdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er seinen Ruhm oder seinen Erfolg bei sich selbst haben. Und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Ihr könnt also selbst prüfen, was an dem Wort stimmt. Ihr könnt selbst prüfen, ob die Galater wirklich so schlimm waren. Dazu kommen wir später dann noch einmal. Aber um das Kapitel geht es heute. Nächste Folie bitte. Es geht also heute um den Galaterbrief. Und diesen Brief hat der alte Paulus geschrieben. Da war er schon richtig alt. Und irgendwie haben sich seine kämpfenden und nach vorne gerichteten Hände, die im Lauf waren, schon ein wenig gedreht und er kommt zum Segnen, aber er kämpft trotzdem noch um Liebe und um Wahrheit. Der ganze Brief ist voll damit, von dieser Leidenschaft für Liebe, Wahrheit, für richtig und falsch, für korrekt. Wenn wir also heute über diesen Brief reden werden, dann werden wir nicht vorbeireden an Konflikten und an Themen. Gell? Es wird heute kein so ein bisschen Sahneüberzug sein. Wenn der Kuchen nicht so passt, geht nochmal Sahne drüber, dann passt es wieder. Dann einigermaßen optisch oder irgendein Guss, der drüber geht oder ein bisschen Farb drüber, dass man es nicht so sieht beim rostigen Auto. Heute gehen wir schon an die Substanz und der Brief selbst geht an die Substanz. Ich hoffe, dass ich keinen überfordere damit, aber ich kann auch nur das sagen, was drinsteht. Gell? Man kann es vielleicht anders interpretieren, aber ist das richtig? Jetzt schauen wir aber mal, was auf uns zukommt. Wollen wir nochmal Gott bitten, dass er uns Einsicht gibt. Herr, wir kommen zu dir, wir Kinder, um ein Licht und bitten dich um Erkenntnis. Und dass wir nicht nur vorbeischauen, sondern auch reinschauen in dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass wir nicht Dinge reinlegen in dein Wort, sondern rausnehmen. Dass wir nicht mit fertigen Meinungen kommen, sondern dass wir reinschauen ins Wort und dass wir bereit sind, auch zu nehmen und zu erkennen und zu tun. Bitte lass uns teilhaben an dem, was du da schreiben hast lassen, was du eingegeben hast an dem Tag heute, und berühre unseren Verstand, unsere Herzen, unseren Geist, uns als ganze Menschen. Wir bitten dich um Einsicht, um Demut und um Weisheit. Amen. Ja, der alte Paulus hat so einiges mitgemacht in seinem Leben. Er hat ja viele Gemeinden besucht und hat zu vielen Menschen Beziehungen gehabt. Und zu den Galatern, das ist ja in dem Gebiet von Galatien, der heutigen Türkei, die Gemeinde hat er besucht, die hat er aufgebaut und die hatten wirklich ein Nahverhältnis. In seinem Brief sind es die einzigen, denen er eigentlich erzählt, warum er überhaupt Apostel geworden ist und was in seinem, ja, warum er Apostel geworden ist. Das schreibt er immer, das ist wegen Jesus und nicht wegen ihm, nicht weil er so ein Star sein will, sondern wegen Jesus. Und, aber er ist der Einzige, wo er schreibt, was ihm, wo er seine Bekehrungsgeschichte auch schreibt und wo er seine Verblendung schreibt. Weil er war ja ein Superstar. Er war davor echt so ein Newcomer, von den theologisch super ausgebildet, ganz oben, war super dabei und war eifrig dabei, die Christen zu verfolgen. Das hat ihm natürlich unter den Juden nur Prestige gegeben damals, die gegen die Christen waren, gegen die neu aufkeimenden, und er war ganz oben auf der Leiter. Und Gesetz war für ihn total wichtig, weil er gewusst hat, okay, jüdisches Gesetz, alles halten, das bringt einen sauber rein. Straight durchgehen, straight durchmarschieren, auf dem Weg bleiben, da bleibt der Erfolg normalerweise, wenn es einigermaßen gescheit bist, nicht aus. Und es war bei ihm, er hat einen theologischen Erfolg gehabt in seinem Leben, einen richtig großen Erfolg gehabt, und es ist auch bei ihm nicht ausgeblieben, bis er sich daneben bekehrt hat, bis ihm Jesus begegnet ist. Und Paulus beschreibt es, wie es ihm innerlich gegangen ist und wie er angefangen hat zum Predigen. Und dass er nicht sofort auch dann wieder geschaut hat, dass er irgendwie an die Mächtigen, an die Leiter, an wen auch immer, an Petrus und Johannes nach Jerusalem gegangen ist. Nein, er ist überhaupt 7 Jahre, ist überhaupt nicht nach Jerusalem gegangen. Da hat er angefangen zum Predigen und dann ist was passiert. Und die Menschen, die davor Angst gehabt haben, dass er sie einsperrt und umbringt, die waren plötzlich glücklich. Aber was heißt nicht plötzlich, sondern es ist nach einer Zeit passiert, es ist also richtig was Großes damals passiert. Und wenn wir also von dem Galaterbrief lesen und von dieser Wandlung, nächste Folie bitte, dann werden wir viel auch lesen von der Liebe. Und die Liebe, die ist ja das entscheidende Motiv in der Bibel und bei Gott überhaupt. Die Liebe trägt sich durch von Anfang bis zum Ende. Und wir hatten ja vor einigen Wochen so eine Art Erhebung bei uns in der Gemeinde, wo wir gesagt haben, was ist der rote Faden durch die Bibel in unserem Leben und. Wir haben einen roten Faden gespannt, hier auch von innen nach außen. Und die Erhebung hat ergeben, und was wäre wohl das, was sind die Predigtthemen, die ihr euch wünscht? Und hat die Gemeinde sich beteiligt, wir hatten 30 Karten da draußen und weit über die Hälfte ging es um Liebe, Liebe miteinander und auch, wie kann man Konflikte bewältigen, wie schafft man seine Feinde zu lieben, wie kann man Gemeinschaft näher machen, und die Liebe war das tragende Thema. Und deswegen bin ich auch heute dabei, dass wir heute von dieser Liebe sprechen. Wir haben ja schon etwas gelesen von jemand, der ganz einfach weg war, der gegen die Ordnung oder in seinem Leben Problem hat. Jemand, der von einer Verfehlung übereilt wird oder der wirklich in den verkehrten Weg gegangen ist. Wir wissen ja, dass das nicht unbedingt immer etwas mit der Herde zu tun hat, sondern auch mit dem Einzelnen, was in einem vorgeht. Das sind ja oft gar keine so leichten Themen, die da sind. Und er spricht auch von der Beziehung, dieser Galaterbrief, immer wieder die Beziehung, die Paulus zu dieser Gemeinde hatte, und die war sehr, sehr eng. Und wie eng diese Beziehung war, das möchte ich euch vorlesen. Ich habe einiges an Textstellen dabei, von daher gibt es heute nicht so viel direkte Interpretation von mir, sondern eher Textstellen, die ineinander gehen. Und er schreibt an die Gemeinde, weil die Gemeinde war plötzlich unterwegs in eine andere Richtung. Sie war nicht mehr auf dem Weg der Liebe und nicht mehr auf dem Weg der frohen Botschaft des Evangeliums. Sie war ganz anders unterwegs. Sie war unterwegs auf dem Weg der Gesetzlichkeit. Sie war unterwegs der Regel, des Regelwerks. Und sie war unterwegs auf dem, so muss es aber sein, so und nicht. Das zentrale Thema in dem Galaterbrief war ja das Thema der Beschneidung. Für alle, die für die es ein bisschen fremd ist, also die, es kamen ja Menschen zum Glauben, die früher Juden waren, und es kamen Menschen zum Glauben aus allen anderen Glaubensrichtungen. Jetzt haben aber die Juden gesagt, die, wenn man zum Glauben kommt, muss man sich unter das jüdische Gesetz bringen und die Männer müssen sich auch bescheiden lassen, sonst können die keine Christen werden. Am Anfang war das recht klar in Galatien, dass es nicht so ist, aber dann kamen andere Leute und haben die Gemeinde total durcheinander gebracht. Aber nicht nur das, gab auch andere Leute, die gesagt haben, okay, wir müssen die Feiertage halten oder wir müssen uns so und so anziehen, wir sollen das so und so machen. Also gab ein Mords durcheinander in dieser Gemeinde. Und Paulus ist jetzt alt und merkt es, es rumpelt dermaßen schlimm. Er sagt, ihr fresst euch ja gegeneinander auf. So geht ihr miteinander um. Und dann schreibt Paulus von dieser Beziehung, da möchte ich euch jetzt ganz einfach reinnehmen. Ich glaube, es ist das vierte, im vierten Kapitel. Hört einfach zu. Er sagt, ich fürchte für euch, dass ich vergeblich an euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn auch ich wurde wie ihr, Brüder und Schwestern, ich bitte euch. Also werdet alle gleich, so wie ich bei euch auch. Ihr habt mir kein Leid getan. Ihr wisst doch, dass ich euch zuvor in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe. Und obwohl ich eine leibliche Schwäche, euch, obwohl meine leibliche Schwäche euch eine Anfechtung war, habt ihr mich nicht verachtet und vor mir ausgespuckt, sondern mich wie einen Engel bei euch aufgenommen, ja, wie Christus Jesus. Anscheinend war Paulus entweder krank oder behindert, oder die Gemeinde hatte noch immer so große Ängste wegen seiner Vergangenheit, was er alles den Christen angetan hat. Dennoch haben sie ihn nicht verachtet, sondern sie haben ihn aufgenommen. Und er schreibt weiter, wie ein Engel haben sie ihn aufgenommen. Er schreibt weiter, wie wart ihr damals selig zu preisen? Denn ich bin euer Zeuge. Ihr hättet, wenn es euch möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Bin ich denn jetzt euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? Als ihr also mit der Wahrheit konfrontiert und die Beziehung hat so richtig Risse bekommen. Einmal, früher war es eine echte Leidenschaft, sie hätten sogar ihre Augen ausgerissen für ihn, es war total eng und wie es so oft in Beziehungen ist, die werden enger und wir gehen auch wieder auseinander. Und das passiert in Gemeinden eben auch, machen wir mal die nächste Folie. Und der Titel von heute, die Galater, die Liebe und warum auch wir scheitern dürfen, steht da rechts oben. Ich habe es extra ein bisschen schlampig geschrieben, damit ihr ein bisschen nachdenken müsst. Und stimmt vielleicht. Und warum auch wir scheitern dürfen. Also scheitern und daneben sein ist gar nicht so schlimm. Wir meinen oft, Gemeinde und unser Leben müsste perfekt sein. Aber hier ist Liebe und warum auch wir scheitern dürfen. Und Paulus kämpft nun um die Liebe, um die Beziehung. Er kämpft um die Wahrheit, er kämpft um sie und das hat auch mit dem roten Faden zu tun. Denn Gott kämpft von Anfang an um die Liebe und um die Wahrheit. Er kämpft von Anfang an um die Beziehung und ich maße mir nicht so viel an, wenn ich sage, er kämpft für dich, für dich, für dich, für dich, für dich, für dich und auch um mich. Er kämpft um die Beziehung zu dir. Er kämpft um dein Herz. Das ist das große Thema der Bibel. Das ist der rote Faden und das ist auch der rote Faden des Galaterbriefs. Er kämpft auch und das ist auch das Thema des Kapitel Nummer 6. Machen wir die nächste die nächste Folie und warum wir auch scheitern dürfen. Da kommt nämlich auch ein Kapitel vor, ein ganz bekanntes Kapitel. Die Insider wissen es vielleicht, es gibt dieses Galater 5, die sogenannten Früchte des Geistes, die wir oftmals auslegen als unsere Tugenden, als die Früchte der Vollkommenheit, als das, was man einfach sein soll. Wenn jemand in Christus ist, dann wandelt der auch so. Der Text selber, wenn man aber das ganze Kapitel lese, der hat schon, sagt schon ein bisschen was anderes. Ich lese euch ein paar Verse da draus vor aus diesem 5. Kapitel im Galaterbrief. Der fängt nämlich so an und Vers 16 heißt, das Leben im Geist, okay? Er beschreibt also, was passiert in uns. Die Bibel oder Paulus beschreibt es, was ein bisschen mit Engelchen und Teufelchen heute wieder dargestellt wird. Theologisch damals hieß es nochmal, das eine ist geistlich und das andere ist fleischlich. Fleischlich ist das, was unser irdischer Mensch will, und geistlich ist das, was von Gott kommt. Kapitel 5, wer es selber nachlesen möchte, Vers 16 in seiner Bibel. Da steht hier, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Also wenn wir im Geist wandeln, dann wird das, was wir begehren, nicht machen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander. So dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Also er beschreibt unser Leben, dass auf der einen Seite das Fleisch und es ist und auf der anderen Seite der Geist und die sind gegeneinander und der Kampf findet auch in uns statt und so, dass wir auch manchmal tun, was wir nicht wollen. Beschreibt diesen Zustand des Scheiterns, weil wenn wir das tun, was wir nicht wollen, dann scheitern wir ja. Oder da macht man einen Fehler. Oder wir müssen es nochmal neu probieren. Und dann schreibt er weiter, regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wenn uns aber der Geist regiert, dann wird uns unser Scheitern nicht laufend anklagen. Aber wir werden gewahr, wir wissen, so sollen wir nicht weitermachen. Und dann schreibt er eben, was alles die Früchte des Fleisches sind, wie zum Beispiel Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Zank, Zwietracht. Dann schreibt er auch, was die Früchte des Geistes sind, wie Liebe und Freundlichkeit, Keuschheit und, und. Und am Schluss schreibt er noch einmal in diesem 5. Kapitel, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wir haben uns doch entschieden dafür. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Wenn wir aber im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Vereinfacht geht es darum in unserem Leben. Scheitern gehört mit dazu, aber sich erneuern, wieder anfangen und im Geist zu leben, kommt immer mehr. Das nennt sich dann das geistliche Wachstum. Wenn die Ausrutscher weniger werden, und wenn man weniger in die falsche Richtung geht, wenn der Geist immer stärker wird und wir ihm Raum geben. Drum ist es auch so, dass wir haben der Geist in uns oder Gott in uns, das ist etwas, ich habe es mal verglichen, Vergleiche hinken immer, gell? Aber ich habe da so einen Ofen, gell? Der nennt sich Bullerjan, der ist rund. Und da war ein junger Bruder bei mir und hat gesagt, okay, wie ist das mit dem Geist jetzt zu verstehen? Und wir haben darüber gesprochen, da habe ich gesagt, weißt du was, der Ofen ist rund und da gibt es eine kleine Klappe, die ist vielleicht so groß, gell? Und da waren 3 Scheitel Holz drin. Da habe ich gesagt, jetzt pass auf. Was wir in der Hand haben, ist, dass wir mit der Klappe die Luft zumachen können und dass wir die Luft aufmachen können. Wir können den Geist dämpfen in uns. Wir können das beeinflussen. Wir können zu Gott Ja und Nein sagen. Ich sage immer wieder, heute ist die Gelegenheit, dass ich ein paar korrigiere. Die haben gesagt, Jesus ist ein Gentleman. Ich sage immer, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Jesus war nicht immer ein Gentleman. Ja, er war ziemlich krachend, gell? Also manchmal hat er die Leute sehr deutlich vor den Kopf gestellt. Aber der Heilige Geist, der ist ein Gentleman. Der kommt nur zu dem, dennoch rein. Wir können ihn dämpfen. Und darum hat er auch den besonderen Schutz. Darum dürfen wir den auch nicht beleidigen oder was immer. Der Geist, der kommt zu dem, wir können das selber beeinflussen, ob wir unsere Herzen aufmachen oder nicht. Darum ist unser Herz ja so wichtig. Da habe ich gesagt, jetzt machen wir mal die Klappe auf. Gell? Und der Bulle Jan, der feuert Wahnsinn bei Ofen da. Der war früher, der war super. Da haben wir die Klappen aufgemacht. Plötzlich ist das, hat gerade geschnalzt, hat es geracht, hat es da drin, wie wir aufgedreht haben. Und man kann auch zumachen. Und ähnlich ist es in unserem Leben. Wenn wir mit Handbremse fahren oder wenn wir da keine Luft reinlassen oder wenn wir meinen, es geht ohne das, dann passiert das. Und darum schreibt der Paulus hier, es sollte nicht nur im Geist, nicht nur von ihm reden, sondern auch in ihm wandeln. Ihr sollt nicht nur im Geist leben, sondern auch in ihm wandeln. Gut, gehen wir mal zur nächsten Folie. Die sagt uns, was sind die großen Themen also im Galaterbrief. Es geht ein Stück weit um Vertrauen, es geht um Leidenschaft, es geht aber auch um Enttäuschung, weil die Menschen damals in die verkehrte Richtung gegangen sind. Und in Galatien hat es so richtig Probleme gegeben, also echt schwere Probleme, ich habe es vorhin schon erzählt, und dann kommt es zum Konflikt. Und Paulus spricht aber auch, wie redet man miteinander, was ist die Haltung und wie handelt man dann schlussendlich auch. Das ist der Überblick sozusagen über den Galaterbrief. Am Anfang spricht er dann von dem großen Vertrauen, wie haben sie ihn aufgenommen, es war wunderbar. Er hält auch ein Zeugnis von sich, erzählt von seinen Nöten, von seinen Ängsten, wie er sich bekehrt hat, von seiner Arroganz, von dem, wie es Gott gebrochen hat und. Ich war schon fast dabei, dass ich euch dem folgen wollte und euch ein bisschen von Amerika erzählen wollte, aber darauf kommt es halt nicht an, sondern Paulus macht es so, dann erzählt er von der Leidenschaft, wie er um sie gekämpft hat, wie er da war, Tag und Nacht, wie er Mutter um ihre Kinder mehr oder weniger und dann wie enttäuscht er jetzt ist und was für Konflikte entstehen. Und gehen wir mal auf die nächste Sache, weil jetzt kommen wir nämlich genau drauf, was passiert, wenn wir die Dinge anschauen mit geistlichen Augen und mit fleischlichen Augen, weil wer den Konflikt betrachtet, wer auf den Konflikt schaut und sich darauf konzentriert, dass er Recht hat und dass er weitergeht, und das passiert auch bei Gemeinden, darum glaube ich auch, ist es für uns wichtig, wer in den Konflikten verharrt und in seinen Verletzungen verharrt, das ist fleischlich. Zank und. Vergebung ist geistig, gell? Wer auf die Haltung schaut, wie gehen wir in die Konflikte? Das ist was Geistliches. Das ist dann was anderes. Dann wird sich unser Reden ändern, dann wird sich unser Tun ändern. Wer auf den Konflikt schaut, dann ist das fleischlich. Wie reden wir miteinander? Was passiert? Wie verändert sich das Wandeln im Geist? Gehen wir mal auf die nächste Folie, weil hier kommen nämlich die Gefahren sehr oft im Konflikt von außen. Und die Gefahren für die Konflikte, die sind oftmals sehr groß und deutlich. Zum Beispiel sage ich jetzt nochmal das Corona-Zeug, das war ein Riesenkonflikt, die Haltung dazu. Es gibt aber auch das, was das Alte Testament die kleinen Füchse nennt, gell? Die kleinen Füchse, die Weinberge kaputt machen und die Früchte wegfressen und die vielen kleinen, gell? Gibt auch solche Sachen, unfreundlich sein, nicht aufpassen, Dinge ganz einfach sagen, macht doch nichts aus, wenn man mal ehrlich, unehrlich ist, Lügen, Unliebe, Afterreden, schlecht über andere reden, lauter solche, das war es nicht groß auffällt. Und da gibt es viele von diesen Füchse, ich kenne es gar nicht, habe mich nicht vorbereitet, aber muss man sich eigentlich gar nicht, gibt so viel Zeug von denen. Und so ist eben auch die mit den Konflikten. Und wir wollen uns kurz jetzt noch bei den Konflikten aufhalten. Und was er da schreibt, unser Guter. Gehen wir mal auf das nächste, Kapitel 3, da schreibt er, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Christus vor Augen gemalt war, als der Gekreuzigte. Das allein will ich von euch erfahren, habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn im Fleisch vollenden? Merkt ihr, was da für Leidenschaft und Power ist? So alt wie er ist, gell, seine Buchstaben sind ganz groß am Schluss, schreibt er, schaut, den Schluss schreibe ich selber, wahrscheinlich gar nicht mehr gescheit sehen können oder war wackelig oder keine Ahnung. Aber doch hat er noch volle Kraft und sagt, wir denen sagen, na, schreibt mal nicht, wie deppert seid ihr. Aber was anderes, in Österreichisch wäre es jetzt so. Ihr Unverständigen, wer hat euch bezaubert? In einer anderen Stelle schreibt er auch noch, das habe ich euch jetzt nicht gemacht, gleich am Anfang im ersten Kapitel, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat. Obwohl es doch kein anderes Evangelium gibt. Ein Evangelium, das nicht mehr fröhlich ist und das nicht mehr frei macht, ist kein Evangelium mehr. Ein Evangelium, das die Menschen einschränkt, anstatt sie freisetzt. Das die Betonung auf die verkehrten Dinge, auf Rechthaberei legt und. Das ist kein Evangelium, das ist keine frohe Botschaft mehr. Wenn wir Dinge weglassen, einfach von dem, was Jesus... Natürlich spricht es davon, dass unser Leben sich ändert, was geistlich und was fleischlich ist. Da werden wir automatisch Dinge weglassen. Aber hier sagt er... Ein Evangelium, das fordert wieder, dass ihr euch beschneiden lasst, dass ihr wieder das und das macht, dass ihr dem gefällt und dem gefällt. Das ist kein Evangelium. Und es geht weiter da hier in dem ersten Kapitel, dass er schreibt, es gibt nur einige, die euch verwirren wollen, das Evangelium von Jesu Christi verkehren. Und da ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, darum habe ich vorhin gesagt, halt müssen wir ernst reden, gell? Das passiert uns heute auch. Das Evangelium wird in mancher Weise wirklich verkehrt, gell? Und ich möchte mich da jetzt distanzieren. Ein Evangelium, das sagt, wenn du an Jesus glaubst und dir geht es immer gut, das stimmt nicht. Steht so nicht drin. Ein Evangelium, das sagt, wenn du Jesus glaubst und du bist immer gesund, das stimmt auch nicht. Und ein Evangelium, das sagt, eine Gemeinde, die sich liebt, die sich immer einig, stimmt auch nicht. Und ein Evangelium, das sagt, komm nur zu uns oder Verkündigung, das nur darauf aus ist, dass viele Menschen kommen, stimmt auch nicht. In dem Wort wird sogar so ernst, dass Paulus sagt, wer das Evangelium verändert, die frohe Botschaft von Jesus verändert und die Menschen mehr auflegt oder weniger, wie auch immer, wer das ein anderes Evangelium verkündet, selbst wenn wir ein anderes Evangelium verkündigen würden, der sei verflucht. Wenn auch irgendwer anders da vom Himmel runtersteigt, selbst der Engel, sei verflucht. Gehen wir nochmal zurück. Wir merken also hier, es wird ihm bitter ernst, wenn es darum geht, das Evangelium zu verdrehen und zu verändern. Es ist so, als würde er seine Boxhandschuhe wieder ausziehen, weil er sich sein ganzes Leben gegen falsche Lehren gewehrt hätte und hat. Und dann erzählt er, wie er mit Petrus sogar gestritten hat. Gell? Mit Petrus hat der Paulus hat mit Petrus gestritten, genau deswegen, weil ihm genau dieses Fehlverhalten passiert ist. Dass er sich angepasst hat der einen Gruppe und dass er der anderen nicht wehtut. Und er sagt, aber ich bin nicht weggegangen, nicht einen Millimeter, sagt er. Ich bin nicht zurückgewichen, sondern haben öffentlich habe ich gesagt, das passt jetzt nicht. Weil er gewusst hat, er tut den anderen Menschen weh dadurch. Ab und zu ist es auch in Konflikten sehr wichtig, Haltung zu bewahren. Und wir müssen aber geistlich wirklich schauen, was gilt es zu verteidigen und was gilt es nicht zu verteidigen. Was das Kapitel schon macht hier, der ganze Brief, ist, dass er die Konflikte benennt. Aber es geht immer auch um die Haltung. Gehen wir zur nächsten Folie und dann biegen wir ja schon ein. Es geht ein Stück weit um die Haltung. Mit welcher Haltung gehen wir in Konflikte? Mit welcher Haltung gehen wir in die Gemeinde? Mit welcher Haltung gehen wir in die Zukunft? Was treibt uns an? Was ist der Geist? Haben wir es auf Zug gestellt oder auf aufgestellt? Wer treibt uns an? Unser eigenes Wollen? Oder ist es der Geist? Es geht um diese Haltung. Und da fällt auf, was da ich glaube, es ist das fünfte Kapitel, gell? Machen wir die nächste Folie. Was ist die Haltung? Er schreibt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ich finde den Satz auch grammatikalisch wirklich cool, muss ich schon sagen. Zur Freiheit hat uns befreit. Ich glaube, da gibt es ein Fachwort dafür, wenn man zweimal das Gleiche nennt. Also, zur Freiheit hat uns befreit. Gell? Zur Freiheit hat uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch bringen. Grundsätze sind ab und zu wahnsinnig wichtig, sagt er, nichts anderes. Und lassen wir uns, sagen wir mal, das gemeinsam, das Evangelium nicht verdrehen, weder zu weit auf noch zu eng, sondern drauf schauen, was wirklich die Wahrheit ist. Lasst uns drauf achten. Und da kommt der Geist ins Spiel. Gell? Im Kapitel 3 sagt er noch, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr auf Jesus getauft seid, habt Christus angezogen. Und dadurch sind wir auch Nachfolger. Und dadurch sind wir auch Kinder. Und im zweiten Kapitel sagt Paulus, denn ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Sind wir wieder bei diesem Geistspiel, gell? Vielleicht bei dem Gleichnis von dem Feuer. Christus lebt durch den Geist in uns. Und dann sagt er noch was, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Am Schluss geht es auf die Gnade aus. Die Gnade ist ein Geschenk und wer euch predigt, ihr könntet euch das erarbeiten oder erkaufen oder erspenden oder erbitten oder was auch immer. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium spricht davon, dass es ein Geschenk von Jesus ist und dass die Gnade kommt, indem wir Jesus in unser Herz aufnehmen. Und dann sagt er nach weiter, denn wenn Jesus Christus durch das Gesetz kommen würde, für was wäre dann Christus gestorben? Wenn es keine Gnade wäre, dann nicht. Ja, so spricht also Paulus von der Haltung, in der wir auf die Konflikte gehen sollen und achten sollen. Gehen wir mal aufs nächste, bitte. Wie geht's eins zum Schluss? Das ist also die Haltung, dass wir geistlich in Konflikte gehen sollen und mit denen auch fertig werden sollen. Und dann kommen wir zum Tun. Und da wird Jesus sehr, sehr deutlich, immer wieder. Gell? Vielleicht kennt ihr das Beispiel von demjenigen, die Häuser bauen. Da geht es tatsächlich darum, dass jetzt der eine baut auf Sand und der andere baut auf Stein. Dann kommt der Regen, das Sandhaus spült es weg und das andere auf Stein, sagt Jesus, das sind die, die tun, was ich sage. Also das Tun untermauert das, was wir glauben. Und hier beim Tun zeigt uns Paulus nun am Ende des Kapitels, wie gehen wir mit Konflikten um. Und dann schließen wir jetzt den Kreis. Jetzt lesen wir nochmal das, was wir am Anfang gemacht haben. Und dann wissen wir, was wir zu tun haben. Lest nochmal mit. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, die ihr geistlich gesinnt seid. Habt ihr's? Aufmachen, Geist kommt rein, sanftmütig, nicht dem anderen korrigieren, nicht, ich bin besser, ich habe was entdeckt, so geht's aber nicht. Nicht ihn runterlaufen lassen, sondern geistlich. Was ist das Ziel? Nicht der Konflikt ist das Ziel, das wäre fleischlich, sondern die Haltung, die Lösung wäre der Konflikt. Das wäre das Ziel. Nächstes Kapitel, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Da kommt das nächste Kapitel. Das ist vor allem der große Satz für die, die verletzt sind von euch. Gell? Weil das mit dem Verletztsein und nicht bereinigt sein, ist eine ganz schlimme Sache. Gell? Weil auf der einen Seite ist Verletzung da und auf der anderen Seite ist oftmals auch Hochmut durch die Verletzung da, weil die anderen sind ja die Bösen, die einen verletzt haben. Man darf es aber nicht sagen, weil dann verletzt man den wieder mehrer und so weiter. Also in der Verletzlichkeit, da tut sich oftmals auch Bitterkeit, dann macht sich Bitterkeit breit und. Und der Paulus sagt es ganz neutral und sicher auch ganz super, gell? Pass auf dich selber auf. Sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werde und schon gar nicht stell dich über den anderen drüber. Das ist jetzt das Tun, das ist die Haltung. Da kann einem der Geist helfen dabei. Und dann geht es darum, dass man sagt, lasst uns das Ganze anschauen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Okay, es geht auf der einen Seite darum, dass wir uns als ganze Gemeinde verstehen, auch weltweit. Darum spenden wir auch in die Welt hinaus und darum sind wir vernetzt in die weltweite Gemeinde. Es geht aber auf der anderen Seite auch darum, dass wir auch sehen, okay, wo ist weltweit und wie stehen wir vor Gott? Wie stehen wir, jeder Einzelne, vor Gott? Und darauf geht er in diesem letzten Vers ein. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Schwierig von hier über Selbstbetrug zu sprechen, gell? Weil wer bin ich, dass ich euch Selbstbetrug vorwerfe? Ich kann es nur für mich selber sagen, ich habe da schon auch so meine Methoden, dass ich mir selber was vormache. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr da drauf seid, aber es passiert relativ schnell einmal, dass man sich selber was vormacht. Und das sind geistliche Dinge, vor allem wenn es um Versöhnung und andere Themen gibt, da schlagt das Fleisch schon immer wieder durch, gell? Die andere Haltung. Also, wenn man sich selber erhöht, dann passiert es. Ein jeder prüfe, und dann kommt es die Lösung dafür, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen, denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Jetzt noch ein ungeistliches Beispiel zum Schluss vom Glücksforscher. Der Glücksforscher sagt, habe mich mal ein bisschen beschäftigt damit, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt, mit den Menschen, die sich beschäftigen, was macht Menschen glücklich. Gell? Und dann hat es einer erzählt, er hat gesagt, wenn einer jetzt ein Boot hat, ein kleines Boot hat, gell, dann vergleicht er sich nicht mit dem Großen, der eine ganze Yacht hat oder ein Kreuzfahrtschiff hat, sondern er vergleicht sich immer mit dem, der das nächst größere Boot hat. Und nichts anderes ist das, was da drin steht. Anstatt dass man sich freut über das Boot, das man hat, das man schon lange hat, fängt, sobald man es hat, schon wieder an, dass man sich über das nächstgrößere Gedanken macht oder dass der Vergleich ist. Man vergleicht sich eigentlich immer mit den Dingen, die nicht da sind. Man hat ein Haus und dann hat man der andere hat ein bisschen ein größeres Haus. Meistens sind so fast in der gleichen sozialen Schicht, ein bisschen einen Schritt drauf oder zwei. Vom anderen träumt man, aber der richtige Vergleich passiert immer da. Und so ähnlich ist es auch in unserem geistlichen Leben, gell? Dass wir uns oft besser fühlen, wenn der andere seine Fehler macht. Der Paulus kennt seine Gemeinde, ich hätte jetzt schon fast gesagt Pappenheimer, aber er kennt seine Gemeinde relativ genau, seine Galater, und sagt, passt auf drauf, aufs Tun, vergebt einander, seid offen, seid ehrlich, schaut drauf, dass der Geist in euch, pass auf deine Haltung, geistlich gesinnt. Unser alter Gemeindename war mal evangelisch taufgesinnte. Das nämlich genau, der war dann so missverständlich, aber ich finde den so super, den Namen, weil in der Gesinnung der Taufe leben, heißt ja, man ist der Sünde gestorben, jetzt lebt man, steht auf wieder und lebt in dieser Gesinnung, dass man mit Christus lebt in uns, und das wünsche ich euch jetzt auch zum Abschluss. Stehen wir doch auf zum Beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, dass du groß bist und dass du mächtig bist. Wir danken dir, dass wir Dinge auch ansprechen dürfen, auch bei uns in der Gemeinde, dass wir die Offenheit haben, dass wir sagen können, ja, auch wenn wir uns nicht einig sind, wir sind trotzdem deine Kinder mit dir verbunden, Herr. Wir danken dir auch, dass die Konflikte in der Gemeinde offenbar wurden, dass sie tatsächlich angesprochen wurden, dass sie bewältigt wurden, dass die Gemeinde weitergegangen ist bis heute. Bis heute ringen wir nach der Wahrheit. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir auch demütig bleiben, was unsere Erkenntnis betrifft und was unsere Haltung betrifft. Und dass wir geistgewirkt arbeiten. Wir wollen dich auch bitten, Herr, dass dein Heiliger Geist unsere Meinungen und oft unsere harten Herzen verändert. Wir danken dir aber auch, dass wir zuversichtlich in die Zukunft gehen können, weil du bist der Sieger, du bist stärker als alles andere. Viel stärker als die Konflikte. Und wir danken dir auch, dass du heute noch nach dieser langen Zeit für uns Wirklichkeit bist und für die vielen Wunder. Wenn man sich auch bei uns um Vergebung bittet, wenn man weitergeht, wenn man weiter schaut, wenn man als Gemeinde weitergeht, wenn man zusammenwächst, für das möchte ich dir herzlich danken, was da alles passiert ist. Und ich möchte heute auch schon danken, was noch alles passieren wird. Wenn dein Geist kommt und uns weiter verändern wird, wir wollen dich bitten, Herr, dass wir geistlich weiterkommen. Wir nennen das ja Heiligen. Heilige uns, dass wir näher dir ähnlicher werden. Das wünschen wir uns. Und wir wollen dich auch bitten, Herr, dass dein Wort, dass wir auch ein Magnet werden für Menschen, die die Wahrheit suchen, die dich suchen, und dass wir die Antwort haben in dir. Dafür wollen wir dir herzlich danken. Komm und segne uns, Herr. Amen.